Okay, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Der kommt von Michael Olbrich zum Thema ein Miracast-Empfänger unter Linux. So. Viel Vergnügen.
Okay, hallo. Genau, ich erzähle was über Miracast-Empfänger. Vielleicht kurz über mich. Ich beschäftige mich mit Linux oder benutze Linux eigentlich schon seit 1997, ja, so zu meiner Schulzeit schon mit angefangen und bin dann 2008 zu Pangotronics gekommen oder Vollzeit zu Pangotronics gekommen, war davor schon ein bisschen mit Ferienjobs und so dort beschäftigt und bin dort eben hauptsächlich so für User Space zuständig, ich sage jetzt immer Plattform- und User Space Team. Eigentlich, also wir machen bei Pangotronics Linux Consulting, Linux Support und die meisten meiner Kollegen sind Kernel-Hacker und ich bin eher dafür zuständig, wenn es eben über den Kernel rausgeht, nach oben hin, Bibliotheken, Bugfixes, Integration des kompletten Linux-Systems etc. Genau. Und im Rahmen von dieser Arbeit bin ich eben in einem Projekt zu Miracast gekommen und hatte da dann doch ganz schön viel Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen und dachte, ich könnte einfach mal ein bisschen erzählen, was das eigentlich ist, worum es da geht und wie man das selber mal ausprobieren kann. Genau, was ist das eigentlich? Offiziell die Spezifikation sagt dazu, das ist Wi-Fi Display. Beschrieben wird es teilweise auch als HDMI über WLAN. Das merkt man auch an einigen Stellen aus dem Standard, je nachdem wie so die Sachen, wie man so aus einstellen kann etc. sind. Das ist tatsächlich eher so ist, man hat einen quasi ein Monitor, der nicht über ein Kabel angeschlossen ist, sondern über WLAN einfach. Dementsprechend sind so Dinge, da kommen wir dann später dazu, dass eben Auflösungen, die man einstellen kann zum Beispiel, das so ist, was so ein Monitor beherrscht. Also diverse VESA-Formate oder auch so die 16:4, aber zum Beispiel nicht irgendwelche Hochkantformate, wie jetzt zum Beispiel ein Smartphone oder ein Tablet unter Umständen eigentlich präsentieren würde gerne, weil es einfach dafür von der Idee des Standards ist, dass man für ein Gerät, Tablet oder aber auch bei Laptops, ist es mittlerweile verbreitet bei den Windows-Laptops, dass man dort eben einen Monitor ohne Kabel anschließen kann und dementsprechend auch der Fokus darauf, eher einen Monitor an der Stelle zu haben. Das Ganze ist wie gesagt, ein Wi-Fi-Standard. Dementsprechend komplex ist das an vielen Stellen auch, wie es eben so bei so Standards aus Konsortien ist. Da gibt es dann diverse optionale Feature, was man machen kann, unterstützen kann und was man unterstützen muss. Und dann kommen natürlich noch die Realität dazu, was denn die diversen Implementierungen dann auch damit machen, was das Ganze eben nicht ganz so einfach macht. So, das heißt, vom Prinzip her, wir können mit Miracast von einem Tablet, von einem Laptop unter Umständen, wenn es denn das implementiert, von einem Smartphone aus, den Bildschirminhalt übertragen an ein anderes Gerät. Womit ich mich hier beschäftigen möchte, ist eben genau dieses andere Gerät mit Linux umzusetzen. Sprich, dort die notwendigen Dinge aufzusetzen, dass ich mit einem Tablet, ich werde es dann am Schluss auch hoffentlich präsentieren, von hier zu meinem Laptop zu streamen. Genau. Erstmal, was brauche ich dazu? Wie funktioniert eigentlich das Ganze bei dem Wi-Fi? Das Wi-Fi-Display setzt auf dem Wi-Fi Peer-to-Peer oder Wi-Fi Direct Standard, der unten drunter sitzt. Das ist so, früher, ich meine, wer sich so ein bisschen so mit Wi-Fi auseinandergesetzt hat, da gab es immer so diesen Ad-Hoc-Modus, wo sich ein paar Leute finden konnten. Dann gab es eben die Möglichkeit, dass man Access Point hatte. Und wenn man jetzt aber einfach zwei Geräte miteinander oder mehrere miteinander verknüpfen möchte, hat der Ad-Hoc-Modus so ein bisschen seine Probleme gehabt, vor allem wenn es dann auch darum ging, das Ganze verschlüsselt zu machen. Und dann kam irgendwann vor einigen Jahren dann eben dieser Wi-Fi Direct-Standard auf noch dazu. Und da geht es eben auch darum, dass man Geräte ohne einen existierenden Access-Point miteinander verbinden kann. Das funktioniert eben ein bisschen anders wie jetzt bei wenn man einen Access Point hat. In diesem Falle hier geht es erstmal los. Das Tablet sagt dann, hey, ich würde da eigentlich jetzt gerne was machen, ist denn da irgendjemand da draußen? Da gibt es ein paar Kanäle eben, die sogenannten Social Channels, wo der eben die Frage stellt, hallo, ist da irgendjemand? Und wenn man jetzt eben so ein Smart TV zum Beispiel hat oder eben später dann meinen Laptop, der das ja auch unterstützen soll, der kann dann sagen, hey, ich bin da. Und was er eben da zusätzlich in seine Antwort reinstecken kann, ist zum Beispiel, was er so an tollen Features hat. Und da kann eben drinstehen, ich bin eine Wi-Fi-Display-Sync, also sprich ein Wi-Fi-Display-Empfänger, der so einen Stream dann anzeigen kann. Und dann sagt das Tablet, okay, dann sieht man auf dem Tablet, ist er dann aufgelistet irgendwo, kann man sagen, okay, mit dem möchte ich mich jetzt verbinden. Und dann, ja, ich habe jetzt magische Beschwörungsformel hingeschrieben. Das Ganze, wie gesagt, der Standard ist relativ kompliziert. Da gibt es viele verschiedene Varianten, wie das ablaufen kann, je nachdem, ob man das Gerät schon mal gesehen hat oder ob man es nicht gesehen hat. Also sprich, ob man eine frühere Verbindung nochmal wieder neu aufmachen möchte. Das hat unter anderem damit zu tun, dass beide Geräte am Schluss immer sagen sollen, ja, der darf überhaupt. Das heißt, wenn das Tablet sich jetzt mal connecten möchte an einem TV oder bei mir nachher am Laptop, das sehen wir dann bei der Demonstration, dann kriege ich hier bei meinem Laptop dann die Rückfrage, ja, darf der überhaupt connecten? Oder sage ich, nee, der darf nicht. Es gibt dann aber eben die Möglichkeit später, wenn man sagt, ja, einmal habe ich gesagt, der darf, dann darf er für immer. Und dann läuft der Verbindungsaufbau ein bisschen anders ab. Und je nachdem, wie die Implementierungen sind, werden auch noch andere Schritte am Anfang manchmal übersprungen. An der Stelle habe ich mich tatsächlich in den zweieinhalb Jahren, in denen ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, am meisten verbracht. Also typischerweise Wireshark angeworfen, mein Laptop neben die anderen Geräte gestellt und dort mitgesnifft auf einem Monitor-Interface und so guckt, was reden die da einfach eigentlich? Warum kann ich denn die Verbindung nicht aufbauen? Weil es einfach doch ein paar mehr Varianten gibt, um sich da zu machen. Das Endergebnis aber von dieser Geschichte, wenn das denn funktioniert hat, dann mal, beide haben gesagt, ja, ich will, machen wir eine Verbindung auf und alles hat funktioniert, der Handshake hat funktioniert, man hat die Schlüssel ausgetauscht und am Schluss besteht eine Verbindung und dann haben wir erstmal IP. Da können wir also jetzt irgendwelche Daten drüber austauschen. Das ist die untere Schicht. Oben drüber kommt dann der eigentliche Wi-Fi-Display-Standard. Der besteht aus zwei Teilen. Das eine ist eben so ein RTSP-Steuerprotokoll. Ich weiß nicht, ob jemand schon von Ihnen RTSP gesehen hat. Das ist so ein bisschen, sieht es aus wie so HTTP-Header von den Meldungen. Das ist so dran, das ist eine Nachricht so und so. Und dann habe ich ein paar Parameter. So ein bisschen Textzeilen, ist eine Sequenznummer dabei. Und dann sagen wir, okay, ich habe hier irgendwie, ich möchte jetzt hier die Konfiguration austauschen. Und ich kann die und die Auflösung unterstütze ich. Und fürs Video-Encoding die und die Formate, für Audio ein bisschen was anderes. Da kann ich vielleicht MP3 oder ACC oder was auch immer denn das Gerät unterstützt. Sagt die eine Seite und die andere sagt dann zurück, ja, ich kann das und das. Und wird auch wieder bestätigt. Und dann sagen wir, okay, jetzt nehmen wir die und die Auflösung und irgendein Format dann. Und dann geht es, sagen wir, okay, jetzt geht's los. Wir fangen an zu streamen. Was das dann ist, ist im Endeffekt ein RTP-Stream. RTP, für die es nicht wissen, das ist ein UDP-basiertes Protokoll, wo eben der Audio- und Video-Stream dort eingepackt ist. Das ist dann ein MPEG-TS-Stream, der in UDP-Pakete zerlegt wird. Da sind noch Timestamps dran und Sequenznummern und die werden dann über UDP einfach rübergeschickt. Das ist tatsächlich der einfachste Teil, wenn man mal bei dem RTSP durch ist. Das Video-Streamen, also das Eigentliche, was man ja am Schluss tun möchte, den Bildschirminhalt anzeigen, das ist nachher irgendwie die kleinste Arbeit gewesen in dem ganzen System. Ich habe in meinem Fall jetzt einfach G-Streamer genommen. Ich denke, das ist so ein bisschen bekannt, was das ist, so ein Multimedia-Framework, mit dem dann einfach dieser MPEG-TS-Stream aus dem RTP rausgeholt wird, zerlegt wird, Video dekodiert, Audio dekodiert und entsprechend angezeigt und abgespielt. Genau. Soweit zum prinzipiellen Funktionieren. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht, weil ich das doch ein bisschen als Einführungs- und Vorstellungsvortrag machen wollte. Ich könnte jetzt über die Details an allen Ebenen noch sehr viel mehr erzählen. Da gibt es auch überall diverse Fallstricke, aber so prinzipiell funktioniert das so und lässt sich dann auch soweit benutzen. Zur Realität. Ich habe eben da angefangen, das zu machen und die Komponenten, die ich dann noch vorstellen werde, so ein bisschen zusammengebastelt und dann ging das auch so in etwa. Man hat so die ersten Connects gemacht und dann fing es an. Das war für ein Projekt eben für einen Kunden, der gesagt hat, das wollen wir bei uns machen, das wollen wir tun. Und da ist es halt dann nicht akzeptabel, dass es vielleicht mit dem einen Tablet geht, mit dem anderen nicht. Und hier dieses Smartphone funktioniert, das andere nicht. Beim einen geht nur jeder dritte Connect-Versuch gut. Diese Sachen sind alle dann bei so einem, bei einem Produkt dann irgendwie ja nicht möglich. Und da gab es auch sehr viele Unterschiede. Zum Beispiel, wie Windows oder Android reagiert haben. Wie die verschiedenen Versionen von Windows und auch bei Android dann sich unterschiedlich verhalten haben. Zum Beispiel war es beim Windows 7 so, dass wenn man da einen Disconnect gemacht hat und sofort versucht hat, sich wieder zu connecten, hat das Windows gemeint, am Anfang diverse Schritte dieses Handshakes, den ich vorher vorgestellt habe, einfach zu überspringen und irgendwo später zu sagen, ey, wir waren doch, haben doch gerade schon mal kommuniziert, dann machen wir einfach gerade an der Stelle weiter. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie standardkonform das ist, hat aber mit meiner Gegenstelle so einfach nicht funktioniert. So, genau, dann auch Hardware. Also wenn man sagt, ich habe hier ein Android 4.3 oder ich weiß nicht, 4. irgendwas war das eben, da hatte ich wirklich zwei Geräte. Das eine war ein Android, war ein Samsung-Gerät, das andere war ein Google-Gerät. Die Android-Version war exakt dieselbe und die zwei Geräte haben sich völlig unterschiedlich verhalten. Bei dem Samsung-Gerät, der hat immer den Handshake komplett von vorne angefangen das hat relativ gut funktioniert, hat ein bisschen länger gebraucht und lief wunderbar. Und das Google-Gerät hat irgendwie eben versucht, ein paar Schritte zu überspringen, so wie auch der Standard das erlaubt, wenn das Feature implementiert ist. Aber es dann nicht versucht, ein Fallback zu machen. Das war das Hauptproblem bei einigen Geräten. Es gibt eben so diese Möglichkeit, dass man sagt, hey, dich kenne ich schon, also machen wir das nochmal einfach wieder weiter. Da komme ich gleich noch dazu, das sind Persistent Groups. Die sind in den Komponenten, die ich hatte, einfach nicht implementiert gewesen, aber die manche Geräte haben halt gesagt, ja, ist mir egal, ich will das nur so versuchen. Und das ist natürlich, wenn man so als Bastler ist, kann man da sich drum rumarbeiten. Es gibt dann immer wieder die Optionen in den Tablets oder so oder Smartphones zu sagen, hey, vergiss mal das Gerät, wir versuchen es jetzt nochmal von vorne, aber das ist natürlich umständlich. Und in einem finalen Produkt sind solche Sachen halt schwierig. Aber wenn hier jemand das einfach mal ausprobieren will, sowas ist für den Heimbastler durchaus was, wo man drumherum arbeiten kann einfach. Ja, genau, Zustand ist auch immer sowas. Manche Geräte, die haben wirklich, nachdem ich das einmal mit dem connected habe, haben die nie wieder vergessen, dass diese Verbindung bestanden hat, egal was man wollte. Ich habe dann tatsächlich meine Gegenstelle komplett ausgetauscht gegen ein anderes Gerät, um nochmal wieder die ursprünglichen Verbindungsaufbau nochmal reproduzieren zu können, weil dieses über Reboots hinweg und alles Mögliche und sonstige Versuche, den Zustand zu vergessen, das einfach nicht vergessen wollten. Und eben gesagt, was hatte ich vorher schon gemeint, wann war die letzte Verbindung? Wie gesagt, Windows 7 hat da ganz interessante Ideen gehabt. Mit den Updates auf neuere Windows-Versionen ist es deutlich besser geworden. Ironischerweise sind das die Geräte, die am besten funktionieren, tatsächlich aktuell. Aber da gab es so eben in der Realität diverse Issues, die ja immer wieder aufgetreten sind. Genau. Und Aktivierungsmethode, das war auch so. Ich hatte so ein Nexus irgendwas, Android 6, und dann dachte ich so, ich klicke hier drauf und Verbindungsaufbau geht nicht. Und dann habe ich es irgendwie anders nochmal probiert und dann wieder zu diesem Dings zurück. Gibt hier diese Quick-Settings, die man so von oben runterziehen kann beim Android 6 und auch bei den älteren teilweise. Und da gibt es auch schon so ein Feld, wo wir sagen, jetzt bitte nochmal verbinden mit allem, was ich schon kenne. Und das ging nicht. Wenn ich aber zum Beispiel die Settings, quasi die erweiterten Einstellungen dazu, wo man auch neue Geräte gefunden hat und sich ja connecten konnte, eben alte auch vergessen, wenn die offen waren als die vordere Applikation, dann konnte ich auch über die Quick-Settings die Verbindung aufbauen. Sehr interessante Details immer dann. Genau. So, jetzt eigentlich wollen wir das Ganze ja mit Linux machen. Die Gegenseite müssen wir uns natürlich auch mit beschäftigen, weil man doch irgendein Gerät in der Hand hat. Aber wir wollen ja damit Linux was aufbauen und das ausprobieren dann. Was brauchen wir für? WPA-Supplicant. WPA-Supplicant, ich weiß nicht, wer kennt WPA-Supplicant so prinzipiell hier? So, die meisten. Für die, die es nicht wissen, das ist das, was so die grundlegenden WLAN-Geschichten einfach macht. Und kann eben unter anderem auch das ganze Wi-Fi Peer-to-Peer, eben den Teil dafür ist es dann zuständig nachher. Dann haben wir einen Conman. Conman, ich weiß nicht, ob das jemandem sagt, was sagt oder vielen was sagt. Network Manager ist aber bekannt, richtig? Network Manager, ja. Conman ist so ähnlich, hat ein bisschen andere Philosophien, aber ähnliche Aufgaben. Ich benutze hier Conman, weil jemand das für Conman implementiert hat. Das war nämlich Intel und Intel setzt aus Gründen, warum auch immer, auf Conman. Deswegen haben sie es für Conman implementiert und dort patchige Mainlined. Deswegen benutze ich es ein bisschen schade. Muss eben schauen, wie das auf dem Linux Desktop in Zukunft einfach mit dem Miracast dann sich entwickelt, ob man da Möglichkeiten hat. Ich hoffe noch, dass das auch im Network Manager mal implementiert wird. Ideen und Mails auf den Mailinglisten gab es schon, aber bisher noch keine, habe ich noch keine Patchy gesehen, die es auch tatsächlich umsetzen. Und der Conman ist dann eben dafür zuständig, da eben zu sagen, ja, hier, bin hier ein Gerät und der leitet die Informationen durch, sagt, okay, da haben wir ein bisschen Wi-Fi-Display und macht die Einstellungen auf dem Network Manager, steuert den Network Manager an der Stelle einfach. Und ist auch für die danach für zuständig, dass wenn sich dann eben ein Tablet zum Beispiel meldet und dann sagt, hey, darf ich das eigentlich connecten, dieser Authentication-Request oder dieser Connect-Request, der wird auch dann vom Conman gehandelt. Dann gibt es die libwds, ursprünglich hieß mal VisiVidi das Projekt, haben es dann irgendwann umbenannt, wahrscheinlich klang es nicht seriös genug oder so. Ich fand den Namen VisiVidi eigentlich sehr viel ansprechender, aber gut. Das ist dann der Teil, wir hatten es vorher, das RTSP-Dinge, die Kommunikation, dafür ist es zuständig und eben dann auch dafür, um dann die Applikationen zu starten, die dann tatsächlich den Videostream bearbeitet. Da ist eben G-Streamer mit im Spiel. So, zu den einzelnen Komponenten, angefangen beim WPA-Supplicant. Man braucht die neueste Version. 2.5 ist es aktuell, das neueste Release. Da sind jede Menge Bugfixes von anderen, auch von mir ein paar mit drin. Das ist schon, also mit älteren Versionen, ich habe auch mit früheren Versionen angefangen, aber da hat es noch viel mehr Ecken und Kanten. Es gibt noch ein paar Bugfixes, die sind im Git, nur also Master, noch nicht im Release drin. Die sind aber nicht unbedingt notwendig. Das ist eher so, wenn man 100-mal connected, dass es auch 100-mal funktioniert und solche Dinge. Wenn man da einfach nur damit ein bisschen spielen möchte und das ausprobieren, reicht die Release-Version durchaus aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den diversen Distributionen ist, ob die Version schon drin ist. Als Debian-Nutzer bin ich da leider darauf angewiesen, es selber zu kompilieren, weil dort nur 2.3 mit drin ist. Hardware ist auch so eine Sache. Also ich benutze und habe auch rein ausschließlich die Intel 7260-Familie getestet. Das Wiki nachher zu dem libwds, wo ich noch zukomme, sagt, dass es auch mit den Atheros 9K Karten zusammen funktionieren soll, das habe ich aber nicht ausprobiert. Das müsste man selber testen. Klar, also an vielen Punkten hat eben Intel groß dran gearbeitet und die haben natürlich dafür gesorgt, dass ihre eigene Hardware die alle notwendigen Dinge unterstützt. Und dementsprechend ist es da auch, läuft es da am flüssigsten. Hat so ein bisschen seine Nachteile, weil die Intel WLAN-Hardware etwas eingeschränkt ist mit, was für Dinge sie alles gleichzeitig machen kann. Zum Beispiel eben ist es damit nur möglich, mit einem zu reden. Theoretisch ist es eigentlich so, dass der komplette Stack darauf ausgelegt ist, dass man durchaus auch Streams von 2 Tablets zum Beispiel empfangen könnte gleichzeitig. Aber der Intel WLAN-Chip kann eben nur eine solche Peer-to-Peer-Verbindung oder einen Access-Point oder aufmachen oder als einen Client sie verbinden. Da gibt es eben immer nur eine solche Verbindung möglich und dementsprechend ist es damit eben auch nicht möglich, mit mehreren Clients gleichzeitig zu kommunizieren. Ja, Und eben, deswegen habe ich da so mit ein bisschen Hacks gespielt, Intel kann 5 GHz nur als Client. Jetzt ist es so, ich hatte ja gesagt, das Wi-Fi Peer-to-Peer ist so ein bisschen dezentral. Das ist, man hat keinen Access Point erstmal, sondern da versuchen halt zwei Geräte miteinander zu reden. Das ist intern nicht ganz korrekt. Vom Prinzip her funktioniert es so, dass die zwei Geräte dann miteinander reden und dann einen sogenannten Group Originator aushandeln und der dann mal einfach formuliert einen temporären Access Point aufmacht. Wenn jetzt das Gerät, auf dem man die Intel-Hardware hat, der Access Point ist, also diesen Access Point aufmacht, dann kann ich nur 2,4 GHz benutzen. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir wollen ja nachher Video streamen von so einem Tablet, was vielleicht auch ein bisschen bessere Auflösungen hat, dann würde man gern doch lieber die höheren Bandbreiten auch von 5 GHz unter Umständen mit benutzen. Dazu muss man Client sein und auch diese Frequenzen dann freischalten. Weil eben diese Aushandlung ist eben dynamisch, dass man sagt, hey, ich kann die und die Frequenzen und vielleicht würde ich gerne Master, also der Go sein, aber vielleicht eher auch nicht so. Da gibt es so ein Weight Level, das ist ein, mit dem man sagt, so ich meine, das sind so eine Zahl von 1 bis 15 und beide sagen so, ich habe, der eine sagt 7 und der andere sagt 9 und die höhere Zahl gewinnt und der wird dann der Go, der Group Originator. Aber in der gleichen Nachricht, wo man diese Zahl reinschreibt, sagt, hey, ich würde gern der Group Originator sein, schreibt man auch rein, welche Frequenzen man kann. Und in dem Moment sagt natürlich die Intel-Hardware, hey, vielleicht werde ich dann nachher Master sein, also kann ich nur 2,4 GHz Frequenzen. Ich habe da ein bisschen gehackt und ein bisschen rumgebastelt, um da sagen, hey, ich sage, ich will so möglichst gar nicht der Group Originator sein und dann announce ich auch meine 5 GHz Frequenzen. Das funktioniert so ein bisschen. Hat aber den Vorteil, dass ich eben dann auf dem 5 GHz Band die Daten streamen kann. Das ist auch, muss man auch sagen, also wer der Group Originator ist, das ist unabhängig davon, wer jetzt bei dem Wi-Fi-Display nachher der Sender und der Empfänger ist. Das ist auf dem unteren Level, wird das ausgehandelt und man kann sagen, so oder so, das ist ziemlich egal. Außerdem habe ich einen Hack eingebaut, um das Auto-Reconnect auszuschalten. Das geht über die Debus-API nicht sinnvoll oder gar nicht. Da muss man sagen, WPA-Supplicant versucht, wenn die Verbindung abbricht oder so abgebaut wird, von der Gegenseite sich einfach nochmal wieder zu connecten erstmal. Das ist soweit okay, weil man möchte ja meistens die Verbindung weiterbehalten. Ich hatte da nur irgendwann mal einen Bug-Report bekommen, hey, wir haben dieses, ich glaube, ein Lumia irgendwas Smartphone gehabt. Wenn wir da 100 Mal connecten und disconnecten, dann ist es irgendwann so, dass dieses Smartphone mit keinem Gerät mehr eine Verbindung aufbauen kann, auch nicht mit anderen Miracast-Empfängern. Wenn wir dasselbe Spielchen mit den 100 Mal Connecten mit einem anderen Miracast-Empfänger machen, dann passiert das nicht. Guck mal, woran das liegt. Das heißt, ich bin da dran gesessen, hatte das Lumia in der Hand und dann eine halbe Stunde lang Connect-Disconnect gemacht. Und nebenher dann versucht, irgendwelche Debug-Informationen rauszusammeln. Grund war Auto-Reconnect. Wenn die Verbindung abgebaut wurde beim Disconnect, wird über dieses RTSP gesagt, hey, ich möchte ein Disconnect machen. Das andere sagt, okay. Und dann fängt das Smartphone an, die Verbindung abzubauen und sagt, hey, geh weg, auf dem WLAN-Level jetzt eben. Und dann sagt der WPA-Supplicant, hey, connecten noch mal. Und dann kommt meine Applikation, der sagt, disconnect. Und dann blieb dieser halb angefangen, in manchen Situationen, manchmal so ein bisschen Race-Condition, blieb eben dann dieser Connect-Versuch, dieser Reconnect-Versuch irgendwie im Smartphone hängen. Der hat so eine halboffene Verbindung gehabt und konnte dann nicht mehr connecten, bis man das Smartphone neu gebootet hat. Deswegen Auto-Reconnect ausgeschalten. Eigentlich müsste man wahrscheinlich irgendwie da eine Option einbauen, die sagt, jetzt, ich weiß ja vorher, also es werden ja auf dem High-Level die Nachrichten ausgetauscht, jetzt brechen wir die Verbindung ab. Das heißt, man müsste wahrscheinlich in dem Moment dann das Auto-Reconnect ausschalten, wenn man die Verbindung abbaut. Richtig. Unbekannt. Also ich habe es mit den Intel getestet. Die Atheros-Chipsätze, die 9K, sollen wohl unterstützt sagen andere, die auch diese Sachen schon benutzt haben. Andere müsste man ausprobieren, ist eventuell aber Arbeit notwendig unter Umständen an den Treibern. Das kommt halt so ein bisschen drauf an. Das ist so das Schwierige. Weiß ich nicht. Richtig, richtig. Also das Wi-Fi Direct, das Wi-Fi Peer-to-Peer muss unterstützt sein von der Hardware und entsprechend der Firmware, aber auch vom Treiber. Vom Kernel-Treiber muss es unterstützt sein. Das sind die Getesteten wahrscheinlich. Wenn man was anderes nimmt, geht es vielleicht auch, aber die Vermutung ist, dass man dann anfängt, schön ein anderes Gerät daneben zu stellen, WLAN-Sniffing zu machen, zu gucken, was geht denn da über das Ding rüber und warum funktioniert das Ganze nicht. Also das ist nicht trivial. Ich habe wirklich tagelang bei manchen Problemen damit verbracht, nur auf hunderte von Seiten WPA-Supplicant-Logs in voller Debug-Stufe zu schauen. Da kommt richtig viel raus. Oder eben die einzelnen Nachrichten gezählt, die so auf meinem Wi-Fi vorbeikommen. Und insbesondere die interessanten Bugs waren immer dann, wenn sehr viel anderer Traffic los war und einzelne Pakete verloren gegangen sind und dann im Verbindungsaufbau. Das ist immer so ein Ping-Pong. Hallo, bist du da? Jo, ich bin da, hier, ich kann das. Antwort hin und her und so. Und wenn eine der Nachrichten verloren gegangen ist, dann gab es bei manchen Nachrichten hat der Timeout gefehlt, um sie nochmal zu schicken. Und solche Sachen zu debuggen ist natürlich besonders toll, wenn dazwischen eben noch ein paar tausend Meldungen von den anderen 20 Access Points, die man so in der Umgebung hat, auch noch mit drin sind. Die halt auch überall schreien, hallo, hier bin ich und was kann ich und überhaupt. Also da kann man sich dann doch sicherlich einige Stunden erstmal damit beschäftigen, nur zu gucken, warum eigentlich so eine Verbindungsaufbau in dem Moment schief geht. Das ist nicht ganz einfach. Mit dem 7260 funktioniert es mittlerweile eben sehr gut. Wie gesagt, ich habe da einiges an Arbeit reingesteckt und Bugfixes selber gemacht, beziehungsweise beim WPA-Supplicant teilweise auch einfach nur gesagt, hier ist irgendwas komisch und einen Bug-Report gemacht und die Maintainer waren dann nicht genug, das tatsächlich zu fixen, weil der Code dann durchaus sehr komplex ist. Genau. Ich glaube, ich mache einfach mal weiter. Ich könnte da sicherlich noch diverse Geschichten erzählen, aber ich habe auch noch ein paar andere Komponenten, die ja auch noch beteiligt sind. Conman. Aktuelles Release auch wieder mal, weil da eben auch diverse Bugfixes drin waren von mir, von anderen, die dafür notwendig sind. Was es eben noch nicht upstream gibt, sind die Persistent Groups. Ich hatte es mehrfach angesprochen, das ist das, hey, dich kenne ich doch schon, machen wir doch einfach da weiter, wo wir vorher schon mal waren. Ich habe mit ein paar Hacks angefangen, damit ich halt auch mit Geräten reden kann, die partout wo man noch ein bisschen mehr sich dann damit beschäftigen muss, um dann überhaupt nochmal wieder eine Verbindung hinzubekommen. Also teilweise ist es dann so, dass man dann explizit sagen kann, dieses Gerät vergessen, gibt es in manchen. Beim Windows 8.1 und 10 heißt es, glaube ich, gibt es so einen Reparieren-Knopf, der dann magisch auch diese ganzen Dinge vergisst und dann wieder von vorne anfängt. Aber Persistent Groups ist schon was man eigentlich haben möchte. Aber meine Patches sind eher noch eben in einem Hack-Zustand. Da muss ich eigentlich mal irgendwann noch aufräumen, wenn ich dazu komme. Auch interessant, Windows-Tablets reden nur mit Fernsehern. Wenn mein Gerät sagt, ich bin ein Laptop, wird es schlichtweg ignoriert und man ist auch gar nicht in der Liste auf der Geräte, wo man sich verbinden kann. Wobei ich jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, ob die neuen Windows-Geräte immer noch so schlimm sind, aber Windows 7 und auch die ersten Windows 8-Versionen, damit hatte ich es auf jeden Fall getestet, hatten da so ihre Probleme. Vielleicht ist es bei Windows 10 mittlerweile gefixt, müssten wir mal ausprobieren, habe ich jetzt nicht nochmal gemacht. Der Conman kann aber nicht sagen, also ohne jetzt zu patchen, sagen, ich bin ein Fernseher, sondern der schaut irgendwo im System in etc, ich weiß nicht, irgendeine Datei, die glaube ich im Rahmen mit System.d mal entstanden ist, was das so ein Gerät ist, da gibt es so eine Role, dass man ein Server ist oder ein Laptop oder ein Desktop-PC und da leitet er eben so ein bisschen ab, was es für ein Gerät ist. Da gibt es eben so in dem Standard für Wi-Fi Display gibt es eben, oder Wi-Fi Peer-to-Peer sogar schon, gibt es eben drin, dass man sagen kann, hey, ich bin, da gibt es so Groups und Subgroups, man sagen kann, ich bin ein PC und die Sub ist dann ein Laptop oder so irgendwie was. Aber man kann eben dort nicht sagen, per Konfigurationsdatei, ich bin ein Fernseher, dazu muss man Conven patchen. Den Hack habe ich auch aktuell drauf. Ja, Scan-Intervall. Was ist das? Wenn wir am Anfang sagen und das Tablet sagt, hey, hallo, ist da jemand? Dann muss ja der Empfänger erstmal darauf hören. Das ist das sogenannte Scan, damit er darauf reagieren kann. Jetzt ist es so, dass zumindest bei Intel-Hardware so ist, ich kann entweder nur scannen oder nur senden und empfangen. Also ich kann auf meinen Kanal eben Daten übertragen oder ich kann über diese sogenannten Social Channels hin und her springen und da gucken, ob denn gerade jemand was von mir möchte. Wenn wir jetzt einen explizit dedizierten Miracast-Empfänger bauen, dann möchte man ja eigentlich erstmal die ganze Zeit scannen, damit es möglichst schnell geht. Also mit den Standardeinstellungen des Scan-Intervalls vom Conman kann es doch mal ein paar Sekunden brauchen, bis einfach die sich gefunden haben. Das möchte man vermeiden. Also hatte ich dann angefangen, gesagt, hey, klar, kein Problem, patch ich. Hätte dann irgendwie gesagt, okay, von 500 Millisekunden sollen 400 Millisekunden lang gescannt werden, die restlichen 100 Millisekunden nicht. Gab so komische Effekte, dass man nicht den komplette Intervall nehmen kann, war aber nicht so problematisch. Dachte ich, Sache gegessen, kein Problem, fertig, funktioniert. Und dann habe ich aber festgestellt, dass irgendwie meine Datenrate nicht so besonders gut war, weil der Conman einfach gesagt hat, die ganze Zeit gesagt hat, ja, scan einfach. Und wenn eine Verbindung zwischen Tablet und meinem Rechner dann aufgebaut wurde, hat er immer noch weiter gescannt für 400 Millisekunden von allen 500 Millisekunden. Das heißt, in 20% der Zeit konnte ich nur Daten übertragen, nämlich genau den Videostream, der doch ein bisschen mehr Daten beinhaltete. Das heißt, aktuell habe ich da auch so ein bisschen noch Hacks drauf, die sagen, okay, sobald ich eine Verbindung aufbaue, schalte ich das Scannen aus. Und wenn der Client wieder weg ist, dann schalte ich das Scannen wieder an. Da müsste man wahrscheinlich ein bisschen was Dynamisches einbauen, irgendwie eine API. Das ist ja auch ein bisschen hardwareabhängig, weil so alle Details weiß ich auch nicht, aber mein Verständnis ist, dass andere Hardware, ich glaube vor allem die besseren Atheros-Chips eben, die können durchaus gleichzeitig scannen und übertragen auf verschiedenen Kanälen. Und das heißt, dort macht es durchaus auch Sinn, weiter zu scannen, wenn man ja vielleicht auch mit einem zweiten Client sich noch connecten möchte, während der erste gerade eine Verbindung hat. Deswegen habe ich da ein bisschen Hacks drauf für mich, weil ich mich eben damit Intel-Hardware auseinandergesetzt habe. Da müsste man noch schauen, wie das richtig wird. Aber man kann durchaus auch sagen, also die Default-Zeiten, ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, im Conman nicht auswendig, aber da wird eben die meiste Zeit nicht gescannt. Dann braucht es halt ein bisschen länger, bis man das Gerät sieht und eine Verbindung aufbauen kann. Gerade für der Heimanwender möchte das mal ausprobieren mit seinem PC zusammen oder mit seinem Laptop zusammen als Empfänger. Dann ist das, sind diese Werte, die da drin sind, durchaus akzeptabel. LibVDS oder eben VisiVDI. Da gibt es mittlerweile auch ein paar Releases, das war lange Zeit nicht so. Die gibt es aber auch nur mehr oder weniger als auf GitHub als Tags. Im Zweifelsfall immer einfach Google anwerfen. Ich habe jetzt auch nachher keine URLs reingemacht, weil ich dachte, statt hier URLs abzutippen, ist, glaube ich, Google und die Stichworte suchen. Das ist kein Problem, die zu finden. Da gibt es mittlerweile ein 1.0.0-Release, das ist, kann man einfach nehmen. Ich glaube, irgendwie habe ich noch einen Patch von mir, der danach noch reingekommen ist, aber der ist nur für etwas speziellere Situationen notwendig. Für den Standardbetrieb ist es einfach kein Problem, das zu benutzen. Ist aber, wie der Name vielleicht schon andeutet, LibVDS, ist eine Bibliothek. Weil am Ende des Tages möchte man ja mit dem Videostream was machen. Das heißt, es soll irgendwo integriert werden in irgendwas, in irgendein Gesamtsystem einfach. Und dementsprechend ist das Gesamte eben aufgebaut als eine Bibliothek, die LibVDS. Und es gibt ein paar Beispielapplikationen, eine Applikation für den Empfänger und eine Applikation für den Sender. Wenn ich das vorstelle, werde ich auch diese Beispielapplikation machen. Die baut einfach nachher eine GStreamer-Pipeline auf, geht ein Fenster auf, da ist nicht groß was dran. Was sie aber zum Beispiel nicht mitmacht, was man sicherlich in so einem Fall durchaus in seine eigene Applikation mit integrieren möchte, ist eben dieses, wer darf denn connecten, dass es integriert wird. Dass man eben dort dem Conman dann sagt, hallo, ich bin dafür zuständig, wenn ein Tablet kommt, sag mir Bescheid, ich entscheide, ob das darf oder nicht. Das werde ich nachher mit dem Conman Control machen, in der Demo, aber das ist der Punkt, wo sicherlich dann nachträgt, wo man dann später, wenn man damit was tun möchte, eine Applikation schreiben möchte. Das ist auch nicht schwierig. Also die Applikation, die ich in dem Rahmen von dem Projekt dann entwickelt habe, die hat vielleicht 300 Zeilen C-Code oder so, größenordnungsmäßig. So, in der Art. Also nichts Weltbewegendes. Genau. IDR-Requests. Jetzt ist es so, dass wir ja Pakete oder den Stream über UDP übertragen. UDP ist ein Verlustbehälter, also macht keine Retransmissions, das heißt, Pakete können verloren gehen. Das Ganze geht über Wi-Fi. Je nachdem, wie die Qualität des Netzes ist und vor allem, wie viele andere da unterwegs sind, können da schon mal Pakete verloren gehen. Das heißt, über das RTSP kann man sagen, hey, ich habe hier Pakete verloren, schick mir doch mal wieder einen vollen Frame. Weil normalerweise meistens wird das mit H.264 encodiert. Ich weiß nicht, wie viel Sie sich alle mit solchen Sachen auskennen. Bei den Videostreams hat man oft so, man hat einen Frame, da sind alle Daten kodiert. Der nächste Frame referenziert den letzten vollen Frame encodiert dann nur noch die Änderungen. Das heißt aber, wenn von diesem vollen Frame was gefehlt hat, dann ist halt auch der nächste kaputt. Das heißt, bis zum nächsten vollen Frame ist dann halt das komplette Bild kaputt. Das kann, und je nachdem, wie es eingestellt ist, auch mal eine Minute dauern. Das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen gibt es einen sogenannten IDR-Request. Da kann man sagen, hey, da ist was verloren gegangen, schick mir mal wieder ein neues Frame. Da habe ich, ist ein Arbeit, ich habe einen Pull-Request geschickt. Da gab es noch Feedback, muss ich noch nacharbeiten. Kommt noch. Das muss man aber auch in seine Applikation integrieren, weil man eben aus der GStreamer-Pipeline oder was man stattdessen benutzt, eben Informationen rausholen muss, da ist was verloren gegangen. Und dann eben darauf reagieren und den Request senden. Das ist aber auch nicht ganz einfach, weil wenn man das mal ein bisschen öfter schickt, also wenn man sagt, hey, schick mir noch mal was und die Antwort darauf nicht abwartet und das noch mal schickt, habe ich Tablets gehabt, die dann gar nicht mehr über RTSP reagiert haben. Die haben dann noch gestreamt ein Weilchen, aber weil über das RTSP auch solche Keep-Alive-Nachrichten drüber gehen, dann ist dann irgendwann die Verbindung abgebrochen, weil diese Keep-Alive-Meldungen auch nicht mehr kamen. Manche brauchen auch ein Weilchen, also wenn dann ein IDR-Request kommt, manche, die scheinen den kompletten Hardware-Encoder teilweise auf den Smartphones irgendwie komplett zu resetten oder weiß der Teufel was zu tun, weil die brauchen eine Sekunde lang, steht quasi der Stream, bis der dann wieder mit dem neuen vollen Frame anfängt. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man so einen Request nicht zu häufig schickt. Ja, dann die Frage mit dem Go. Normalerweise sagt die libwds eben in ihrem Code, wenn ich ein Empfänger bin, dann möchte ich Go sein. Ich hatte ja vorher gesagt, im Rahmen von einem Zusammenhang mit dem WPS Applicant und der Intel-Hardware, dass man das da unter Umständen eher nicht machen möchte, weil ich dann auch 5 GHz benutzen kann mit den passenden Hacks. Ist auch an anderen Stellen teilweise, also meine Erfahrung mit den Geräten hat gezeigt, dass es mit den meisten Geräten angenehmer funktioniert, wenn das Smartphone oder Tablet der Go ist, also der Group Originator. Das funktioniert meistens stabiler. Müsste man sich überlegen, ob man das nochmal da im libwds auch umstellt oder wie man damit umgeht, ist so meine Erfahrung. Das ist aber natürlich auch immer, sowas wandelt sich im Laufe der Zeit. Wo ich angefangen habe, hatte ich Android 4.x in der Hand und dann Windows 7. Und mittlerweile haben wir ein Android 6 und Windows 10 und da hat sich überall auch viel getan einfach. Von dem her sind solche Sachen, muss man auch immer wieder evaluieren und schauen, was ist eigentlich das, was da nachher das Richtige ist. Für Tests auch wiederum nicht so problematisch. Wenn man da selber ein bisschen basteln will, einfach ausprobieren, das, was ich nachher zeige, lassen, wie es ist, kein Problem. Genau. Demo-Time. So. Also. Versucht es jetzt mal auch ein bisschen hier. Ja. Genau. Ein bisschen hier die passenden Sachen vorzustellen. Ich habe hier mir eben, ne? Fokus. Einmal den WPI-Supplicant, bisschen getaggt, dass ich das habe. Ich habe bei mir schon wenn ich es richtig gemacht habe, ja. Ich habe den WPS Applicant und Network Manager, den ich so normalerweise laufen habe, das habe ich schon alles gestoppt. Das heißt, ich kann jetzt hier einmal lokal den WPS Applicant starten, der jetzt in der Version da schon. Den Conman, damit er sauber funktioniert, habe ich in meinem System installiert. Starte ich einfach mal über systemd. Der ist auch nicht so interessant, macht nicht so viel. So, hier, da ist eben diese Sync, da ist eine kleine Sync-Applikation. Ich habe jetzt hier ein bisschen so ein paar Debug-Geschichten mit eingeschaltet, da sehen wir ein paar Zeilen nachher, wenn die Applikation dann läuft. So, die meldet sich jetzt erstmal an und sagt Bescheid. Und hier sehen wir den WPS-Applicant. Für mich ist das jetzt das bekannte Meldung. Ich kann an dem Pattern erkennen, dass der hier immer wieder eine ganze Reihe Access Points sieht und dann immer wieder auch scannt. Für mich ist das an dem Pattern, wie es so die Sachen vorbeikommen, weiß ich schon, in welchem Zustand ist der WPS-Applicant gerade. Er ist momentan am Scannen. Das ist auch immer diese, wie so das, die länger und kürzeren Zeilen sind, das habe ich mittlerweile im Blick. So, dann Conman Control, Agent On. Damit sagt der Conman Control, hallo Conman, wenn jetzt sich jemand meldet, der sich verbinden möchte und du brauchst eine Entscheidung, ob er es darf oder nicht, dann frag mich. Das ist das Agent On, das heißt, hier nachher bekommen wir dann, wenn das Tablet versucht, sich anzumelden, sollte hier dann eben was kommen. So, dann wollen wir mal schauen, ob ich das hinkriege. So, genau. Sagt hier jetzt einmal, darf ich? Und ich sage, ja, du darfst. Und ich habe mein Tablet. Und wie man sieht eben, wie gesagt, die Auflösungen, die ausgehandelt werden, es kann nur breitfahren, jetzt kann man hier schauen, ob ich das hier skalieren lassen kann, genau. Man sieht links und rechts die schwarzen Balken, weil eben es kann nur so Formate ausgehandelt werden, die so Monitore typischerweise haben. Dementsprechend gibt es schwarze Balken, außerdem ist das Format fix. Wenn ich aber mein Tablet hier rumdrehe, kann ich auch ein bisschen Dinge. Hier sind wir übrigens irgendwo, wenn ich das recht rausgesucht habe. Genau. Ein bisschen Lag hat es, kann man ein bisschen tunen, aber dann ist es unter Umständen nicht mehr flüssig, je nachdem. Da kommt es auch sehr drauf an. Also man möchte natürlich, wenn man mit so einem Gerät arbeitet und dann da was zeigt, dann unter Umständen, ja genau, jetzt habe ich die Verbindung schon da abgebrochen. Warum? Das war das, warum es nicht geht. Ich bin jetzt gerade hier in diesem Menü und ich kann mich jetzt nicht verbinden. Wenn ich jetzt auf die Einstellungen gehe und hier das mache, fragt er mich wieder. Da kommt es auch sehr viel drauf an, was drumherum los ist. Also hier ist jetzt einfach wahrscheinlich auch sehr viel los. Dementsprechend ist das nicht so einfach. Dann geht auch mal die Verbindung bis ab und zu flöten. Aber es geht eigentlich schon ganz gut. Ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müsste ich schauen. Es kann sein, dass er da das jetzt nicht ausgehandelt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Patche alle drauf habe hier auf meinem Laptop jetzt gerade. Möglich, dass es keine 5 GHz sind. Je nach Applikation sieht man dann teilweise auch, also hier jetzt so ein Google Earth sehe ich dann auf beiden, also wenn man dann irgendwie ein VLC oder teilweise auch andere Videoplayer nachher auf dem Tablet hat, die kriegen das dann irgendwie mit. Ich weiß nicht so genau, ich bin nicht so der Android-Experte. Und dann wird das Video zum Beispiel einfach auch nur auf dem externen Monitor quasi angezeigt. Ja?
Kann man neben so einer Miracast-Verbindung auch so eine klassische Access-Point-Wifi-Verbindung über den gleichen Controller
fahren? Nicht mit der internen Hardware. Interne Hardware kann nicht gleichzeitig Access Point oder auch Client sein und dazu noch so eine Wi-Fi Peer-to-Peer zu machen. Bei Atheros sollte das können und da gibt es auch so einen Modus, der das ein bisschen kombiniert, wo dann die Daten über den Access, es kann auch ein anderer Access Point, da gibt es dann so eine Möglichkeit, dass über einen Access Point die Daten dann übertragen werden und die sich aber erstmal über das Wi-Fi Peer-to-Peer finden. Das kann aber die Intel Hardware nicht, weil die eben nur eine Verbindung kann. Mit anderer Hardware könnte das gehen, aber wie gesagt, Atheros habe ich nicht ausprobiert und dementsprechend weiß ich da auch nicht so genau. So, und dann werden wir hier einfach auch mal rein wieder. Sollen wir noch die Kür versuchen? Irgendwie hier vorne jemand mit Tablet, mit Smartphone? Einmal probieren möchte? Ich krieg's dann mit, wenn jemand hier, ja, da kommt einer. Dann wollen wir mal schauen. Na, noch einer. Ich habe jetzt dem einen gesagt und na, da haben wir schon einen. Wer auch immer das ist. Also es geht nicht nur mit meinem Tablet. Genau. Und ich kann aber eigentlich auch, wenn ich hier... Wo ist es denn? Hier. Ich glaube, kann ich... Tear down. Okay, ja. Das ist nicht implementiert. Ja, und in dem Moment bricht dann natürlich auch die Verbindung dann ab. Müsst ihr mal schauen. Das ist die Testapplikation, die habe ich auch jetzt nur mal so kurz ausprobiert. Und genau. Ja.
Können wir das Mikrofon durchgeben?
Also die Frage war mit Passwort. Also das vom Prinzip her ist es die Geschichte wie beim, ich glaube WPS heißt es, dieses Push-Button-Prinzip. Auf demselben Prinzip funktioniert das. Also unten drunter die Verbindung ist nachher verschlüsselt. Das heißt, es ist wie eben das WPS, glaube ich, dieses Push-Button, der darf jetzt. Und dann werden dort wird ein zufälliges Passwort quasi ausgetauscht. Das wiederum wird dann ganz normal verwendet. Das sieht man auch die Konfiguration, wenn man in WPS-Applikant ein bisschen rumgräbt und da reinschaut, dann sieht man da auch, dass dort eben tatsächlich, da steht dann WPA2 und die Passphrase ist Zufallsdaten. Das ist tatsächlich ein Passwort, das wird nur dann automatisch ausgehandelt, wie beim WPS eben auch, was man ja auch von Access Points kennt.
Frage, kannst du es mal mit Bewegtbilder vorführen?
Bitte?
Kannst du es mal mit Bewegtbilder vorführen, mal einen Film abspielen auf dem Tablet?
Geht sowas? Ich weiß jetzt nicht, ich habe glaube ich gar nichts drauf. Ein bisschen ja. Bewegtbilder hatte ich beim Google Earth. Ich kann es mal versuchen, jetzt sollte ich hier nur die Applikation dann wieder starten. Mal schauen, ob das dann geht. Und jetzt müsste ich hier wahrscheinlich... Nein, Moment. Ja, ich glaube, ich habe ihn jetzt verwirrt, weil das Programm gecrashed ist. Ja, ich glaube, dann machen wir erstmal ein bisschen noch ein paar weitere Fragen. Prinzipiell kommt es stark darauf an, wie die Verbindung ist. Also bei mir im Büro, wenn da nicht viel los ist, funktioniert es sehr gut. Also da kann ich Videos durchaus abspielen. Vor allem, wenn eben 5 GHz ausgewählt wird. Wenn es auf 2,4 GHz ist und vor allem bei höheren Auflösungen, merkt man schon, dass einfach das Limit im WLAN dann erreicht ist und insbesondere, wenn einfach nicht so viel. Wenn die Signalqualität schlecht ist und auf niedrige Bandbreiten runtergeschaltet wird, dann kann es da auch mal deutlich knapp werden, dann gehen Pakete verloren. Hier ist jetzt ja auch kein IDR-Request implementiert, weil ich einfach diese Testapplikation mache, dann sieht man auch Artefakte dann im Video drin und solche Sachen. Das kommt ganz stark auf die Umgebung an. Von der Latency ist es typischerweise so unter eine halbe Sekunde meistens so rum. Also durchaus nutzbar, aber sehr stark von den Einflüssen abhängig. Und auch von der WLAN-Hardware, wie gut da die Verstärkungen jeweils sind. Wenn man dafür ordentlich Antennen dran hat, dann ist es auch deutlich besser, als wenn das nicht so gut ist von den Anschlüssen. Ja.
Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, sicherzustellen, dass der immer 5 GHz dann nimmt? Also dass man ihn irgendwie so auf 5 GHz versucht zu pushen? Oder man selber macht die Sync halt auf 5 GHz plus auf?
Nein, das Problem ist, also es gibt durchaus eine ganze Reihe Geräte, die können auch kein 5 GHz als Master. Dementsprechend muss man schon dafür darauf Rücksicht nehmen. Also ich hatte es auch schon versucht. Also ich meine, meine Hacks haben sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen entwickelt. Erst war es auch so, dass ich gesagt habe, hey, ich sortiere einfach alle 2,4 GHz Frequenzen aus an der passenden Stelle, wo die Liste aufgebaut hat, was man kann. Und dann kam plötzlich ein Gerät, das konnte das auch nicht. Weil, glaube ich, auch ein Intel-Chip tatsächlich drin war, der eben dann auch gesagt hat, ja, aber ich bin eigentlich, wenn ich Go bin, dann mache ich auch nur 2,4 GHz. Und dann kam gar keine Verbindung zustande. Es gibt so ein paar Tricks, das habe ich versucht eben bei meinen Hacks, das zu bevorzugen. Das klappt aber nicht immer. Und tatsächlich ist es eben auch so, dass 5 GHz, gerade wenn die Signale schlechter werden und die Verbindungen, dass das dann auch unter Umständen nicht so eine gute Idee ist, auch wenn, vor allem wenn die Entfernung ein bisschen weiter ist. Wenn man daneben sitzt, kein Problem, so um den Konferenztisch rum. Okay, wenn jetzt hier von da ganz da hinten jemand hier aus dem Hörsaal bis hier vorne was machen möchte, dann ist das vielleicht auch mit den 5 GHz unter Umständen nicht so gut.
Ja, wir haben jetzt noch 4 Minuten ungefähr, oder so, damit der Nächste sich dann vorbereiten kann.
Bitte?
Wir haben noch ungefähr 4 Minuten jetzt.
Ja, gut, wo fangen wir an? Ich weiß es nicht, wer schon ein bisschen länger war. Ich glaube, da hinten in der Mitte. Damit habe ich, also das war die Frage, war zu dem Miracle Cast als Alternativimplementierung, damit habe ich angefangen. Aber selbst der Autor sagt, das war halt ein Proof of Concept, den er auch nicht weitergeführt hat und auch einiges sehr viel gehackt war. Dinge zum Beispiel, die jetzt im Conman drin sind, waren dort auch mit integriert, die saubere Trennung war nicht da. Also der hat auch verwiesen auf die Sachen im Conman und diese LibWDS-Implementierung mittlerweile. Also er hat es ausprobiert, damit habe ich auch angefangen, das waren meine ersten Tests. Aber das ist quasi, war Proof of Concept, da hat man was gelernt mit. Und das ist jetzt die aktuelle Implementierung, die da gut funktioniert. Okay, da vielleicht.
Kurze Frage zu mir, Carsten, ganz allgemein. Funktioniert es nur über dir hier WLAN oder kann ich das auch machen, wenn ich jetzt gerade einen Access-Point
habe? Okay, die Frage war, ob es nur über Peer-to-Peer-WLAN geht oder auch über einen Access-Point. Es geht nur über Peer-to-Peer. Das ist ein großes Problem dabei, weil Peer-to-Peer sehr fragil ist eben, da hatte ich einiges davon erzählt, was so die Probleme waren. Und ja, es geht nur darüber. Anders als, ich glaube, jetzt zum Beispiel Chromecast oder auch hier von Apple das AirPlay, die ja beide über eine normale WLAN-Verbindung auch gehen. Das ist hier nicht so, sondern das geht nur, es ist einfach nur immer in Kombination mit dem Wi-Fi Direct, also dem Wi-Fi Peer-to-Peer. Okay, ich glaube hier war... es müsste auch von Laptop zu Laptop gehen. Also bei dem Beispiel, bei dem Code, gibt es auch ein Beispiel für eine Quelle, also von der Source. Das heißt, wenn man die passende Hardware hat, können die beiden auch miteinander reden, wenn man auf dem einen Laptop die Source startet, auf dem anderen die Sync. Also es gibt auch durchaus da Ideen und Überlegungen, wie man das eigentlich zum Beispiel integriert als Source, um tatsächlich so ein Smart TV zum Beispiel als einen Wireless-Monitor anzuschließen, einen PC und wo man das eigentlich integrieren müsste, Gnome Shell oder wo auch immer, oder untere Schichten und so weiter.
Ja. Kannst du noch mal kurz was zu der Auflösungsproblematik sagen? Ich habe vor kurzem das erste Mal so einen USB-Miracast nach HDMI-Konverter gekauft und habe einen etwas seltsamen Monitor angeschlossen, der nur 800x600 konnte. Und da kam wohl, hatte ich den Eindruck, hinten immer 1920x1080 raus, weil jeder HDMI-Monitor kann das ja so. Gibt es das Protokoll nicht her? Muss ich immer 1080p machen?
Nee, also das Protokoll hat quasi alle VESA-Formate, also von, was ist das, 240, 320 bis hoch zu, ich weiß nicht, und auch da gibt es so drei Gruppen von Formaten, die Standard 3:4 Formate, die klassischen, und dann auch die 16:10 und 16:9 Formate, die gibt es eigentlich alle, aber nur aus einer fixen Liste eben, was so typische Monitore im Laufe der Generation alles so konnten.
Okay, vielen Dank. Im Prinzip, ja. Wir sind jetzt ein bisschen am Anschlag mit der Zeit.
Dann ja, kein Problem. Ich auch vorbereiten.